ARD.
Ich frage mich beim Schreiben auch die ganze Zeit, worum geht es hier eigentlich? Es geht um Sinn. Es geht darum, was macht unser Leben sinnvoll? Und ist ein Leben nur sinnvoll, wenn man sozusagen glücklich und zufrieden lebt? Oder liegt auch ein Sinn darin im Leid und im Aushalten und in der Trauer, in allem? Und natürlich tut es das. Wir wissen das theoretisch, aber in der Praxis fällt es dennoch oft schwer, in dem Moment dann zu sehen, in dem Moment, wo wir leiden und in dem wir leiden. Und ich denke, das alles ist auch eine Einübung in den letzten Akt, in den Tod. Das Akzeptieren, Hinnehmen des Todes und so würdevoll wie möglich diesen letzten Schritt zu gehen. Alles läuft darauf hinaus. Wir werden geboren, um irgendwann wieder zu sterben.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Orte und Worte war unterwegs. Anne-Dore ist in den Regionalzug gestiegen und nach Leipzig gefahren, denn da wohnt die Bestsellerautorin Daniela Krien. Und ihr hört vielleicht, ich war auch unterwegs. Ich habe meine Stimme allerdings leider unterwegs verloren. Ich war auf einem Musikfestival und meine Stimme ist da geblieben, wie ihr hört.
Hast du so laut mitgesungen oder wie?
Offenbar viel zu laut, ja. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe Staub geatmet und dabei ist das herausgekommen. Genau, es klingt scheußlich, deswegen stelle ich dir schnell eine Frage, liebe Anne-Dore. Du hast also die Bestseller-Autorin Daniela Krien getroffen. Ihr neues Buch heißt Mein drittes Leben. Wo habt ihr euch denn verabredet in Leipzig, da wo sie wohnt?
Ja, wir haben uns verabredet im Café von der Buchhandelskette Hugendubel und die Filiale in Leipzig ist mitten in der Innenstadt mit Blick auf die Thomaskirche um die Ecke von Auerbachs Keller. Und Daniela Krien hat diesen Ort vorgeschlagen, weil sie große Teile des neuen Romans dort geschrieben hat. Sie nennt dieses Café auch ihr erweitertes Wohnzimmer und da kennen sie auch alle. Also als ich reinkam und uns angemeldet habe, wussten auch alle schon, ja, Daniela Krien, die kommt hier öfters her.
Das ist ja lustig. Ich weiß ja, dass du ein Daniela Krien-Fan bist. Das können wir, glaube ich, schon verraten, oder?
Ja, unbedingt.
Und ich habe von ihr gelesen, Die Liebe im Ernstfall und fand das wirklich großartig. Hat ihr das neue Buch denn genauso gut gefallen wie die anderen Bücher von ihr?
Ja, also ich habe Die Liebe im Ernstfall von ihr auch gelesen. Das ist tatsächlich mein Lieblingsbuch von ihr. Aber ich mag auch die anderen. Ihr Debüt zum Beispiel, Irgendwann werden wir uns alles erzählen oder auch ihre Erzählungen Muldental. Ich finde, diese Bücher sind so randvoll mit Lebensklugheit. Also in Die Liebe im Ernstfall zum Beispiel geht es um Frauen in der Lebensmitte, die nach Orientierung suchen. Und da stehen einige Sätze drin. Das passiert ja manchmal, wenn man Bücher liest, die man so mitnimmt in sein Leben. Also da ist zum Beispiel der Satz drin, Liebe ist eine Tat. Und den finde ich ganz großartig und trage den immer mit mir herum seither. Und im neuen Buch ging es mir auch wieder so, dass ich den Eindruck hatte, diese Autorin, die kann einfach existenzielle Themen sehr gut in Worte fassen. Man muss dazu sagen, das neue Buch ist sehr traurig und dennoch nicht ohne Hoffnung, wie immer bei Daniela Krien bisher. Aber diesmal geht es wirklich zur Sache. Also es geht um den Tod eines sehr nahen Menschen.
Oje, wer stirbt denn da in Mein drittes Leben?
Ja, traurigerweise ist das eine 17-Jährige, die durch einen abbiegenden LKW aus dem Leben gerissen wird. Und ihre Mutter, im Buch heißt sie Linda, versucht damit irgendwie umzugehen. Also sie versucht mit etwas umzugehen, mit dem man eigentlich nicht umgehen kann. Wie ein schwarzes Loch im Zentrum ihres Seins, so wird es beschrieben, fühlt sich dieser grausame Verlust an. Und Daniela Krien beschreibt die Stadien der Trauer, also die kleinen Dinge, die diese Linda dann doch im Leben halten, eine neue Freundschaft, die Natur, ein kleiner Handlungsspielraum, der sich auftut, auch das Akzeptieren, dass jetzt etwas ganz anderes kommt, Mein drittes Leben, so heißt das Buch ja, also eine neue ganz neue Phase. Es sind große Sinnfragen, die sich hier auftun in dem Roman. Wie geht man mit Schmerz um? Wie kann man sich neu entwerfen, wenn einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird? Also eine sehr beeindruckende Lektüre.
Und Daniela Krien hat sich Zeit genommen und Anne-Dore in ihr zweites Wohnzimmer eingeladen, im Café in der Innenstadt in Leipzig, um über das neue Buch zu sprechen, Mein drittes Leben.
Ja,
Hier im Café der Hugendubel-Filiale in Leipzig hängen sie auch schon an der Wand. Haben Sie es gesehen? Da ist ein Plakat da hinten mit der Lesung im September.
Ach so, nee, da bin ich dran vorbei.
Ja, da hängen sie schon.
Ja, alles klar.
Da links zu allen Fenstern.
Ach da, ja, stimmt.
Genau.
Ja. Ja, genau. Hier werde ich natürlich auch lesen. Nicht die Premierenlesung wird woanders stattfinden, aber die zweite Lesung wird hier stattfinden.
Ja, stimmt. Im Zentrum dieses Buches steht der Tod. Der Tod eines viel zu jungen Menschen, einer 17-jährigen Tochter. Und die Hauptfigur Linda muss irgendwie damit umgehen. Frau Krien, was hat Sie dazu gebracht, darüber zu schreiben? Was stand am Anfang? Welche Szene, welche Figur? Oder war es der Tod dieses jungen Mädchens?
Am Anfang dieser Geschichte stand tatsächlich ein reales Ereignis. Es war nicht der Tod eines jungen Mädchens, sondern der Tod eines Jungen, eines, ich glaube, 16-jährigen Jungen bei uns im Wohnviertel, der überfahren wurde. Und an der Stelle, wo er gestorben ist, haben sehr viele Menschen Dinge hinterlassen, Briefe und Bilder, Erinnerungen an ihn. Und meine ältere Tochter, meine jetzt fast 20-jährige Tochter, ging, als sie klein war, also als Kleinkind mit diesem Jungen zusammen, zur Tagesmutter. Ich habe mich also auch noch an ihn gut erinnern können. Und irgendwie bin ich dann auf das Thema gekommen, wenn man ein Kind nur hat und all die Liebe, all die Hoffnung, den ganzen Lebenssinn in diesem einen Kind gesehen hat und es stirbt. Und das hat mich dann über lange Zeit sehr beschäftigt und ich habe mich immer wieder angenähert irgendwie an das Thema, habe aber keinen Zugang gefunden. Also es war immer schwierig, ich bin immer so ein, zwei Seiten weit gekommen. Und irgendwann war aber der Moment da, irgendwann saß ich da und dachte, jetzt weiß ich, wie ich rangehen muss. Hab mich hingesetzt und dann ist immer der Moment bei mir, wo ich, dann plane ich nichts mehr, dann fange ich einfach, schreibe ich irgendeinen ersten Satz und warte, was passiert, ob ich in diesen Fluss reinkomme, der mich einfach mitträgt. Und also ich habe nicht die Geschichte dieser Familie erzählen wollen und auch nicht erzählt, es ist eine ganz andere Familie geworden, aber es geht im Kern natürlich darum, den Verlust des einzigen Kindes, aber es geht um mehr, es geht auch um, vor allem geht es um Sinn. Was macht das Leben sinnvoll? Und können wir auch Sinn finden nach einem solchen Schicksalsschlag? Und wie geht der Weg zurück ins Leben? Wie kann man den schaffen? Kann man wieder glücklich werden? Wie sieht dieses Glück aus? Also all diese sind schon also größere Fragen, die auch dahinter standen. Es geht nicht nur um diese Auferstehungsgeschichte von Linda, sondern auch um eine Gesellschaft, die mit Schicksal nicht mehr gut umgeht, weil sie Schicksal gar nicht als solches anerkennt. Weil alles so planbar scheint und so abgesichert. Und es ist aber nur vermeintlich so. Also es kann uns jederzeit auch etwas treffen, ein schwerer Schicksalsschlag. Das ist alles nicht sicher. Dieses Leben, was wir hier leben, dieses extrem konsumorientierte, hedonistische, satte Leben. Das ist fragil, dennoch. Darum geht's auch.
Sie haben schon ein bisschen gesagt, auch eine Auferstehungsgeschichte, denn diese Linda geht dann zarte Schritte in ein drittes Leben. Daher wahrscheinlich auch der Titel, dass irgendwann so eine Art Erkenntnis, Akzeptanz, irgendwas, Akzeptanz vielleicht das falsche Wort, aber dass sie irgendwann begreift, es kommt jetzt etwas ganz anderes, das muss nicht immer glücklich und zufrieden sein, aber es ist etwas Lebenswertes, was sie weiter an die Welt bindet.
Mhm. Genau so. Doch, es hat schon auch mit Akzeptanz zu tun, denn es ist ja schwer, das wirklich zu akzeptieren, dass sie wird keine Mutter mehr sein. Und sie kann es aber, ne? Sie merkt das so Stück für Stück, dass sie doch in der Lage dazu ist. Und ihr Verhältnis zu allen möglichen Dingen ändert sich total. Zum Beispiel spielt Geld für sie. Sie sind relativ wohlhabend, diese Familie. Und Linda merkt aber, dass sowas wie Geld überhaupt keine Rolle mehr im Leben spielt. Und eigentlich auch schon vorher nicht so wichtig gewesen ist, wie sie immer geglaubt hat, dass es ist. Und schaut, wie sie sich langsam auch wieder an andere Menschen bindet, über eine gute Tat oder über eine beginnende neue Freundschaft und geht in ganz, ganz kleinen Schritten wieder in Richtung eines vielleicht auch anderen Glücks. Das bleibt offen, ne? Oder zumindest eine Zufriedenheit kann sie wieder erlangen.
Die Tochter von Linda, Sonja heißt sie im Buch, ist mit 17 Jahren überfahren worden. Wir alle kennen diese Mahnmale, die weiß gestrichenen Fahrräder an den Straßenrändern. Ich fand es sehr beeindruckend, die Stadien ihrer Trauer in diesem Buch nachzulesen, in Mein drittes Leben. Und war überwältigt davon, musste es teilweise auch weglegen, das Buch, weil man als Leser oder Leserin natürlich sehr, sehr mitgeht. Also das schaffen Sie als Autorin, dass wir als Lesende ganz nah dran sind an diesem unfassbaren Schmerz dieser Frau, die eben ihre einzige Tochter, ihr einziges Kind verloren hat. Wie sind Sie in diesen Schmerzglutpunkt hineingetaucht?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es passiert in der Regel beim Schreiben automatisch, dass je klarer die Figur für mich wird. Am Anfang ist die auch noch nicht voll konturiert, die ist manchmal auch noch ein bisschen blass und entwickelt sich erst. Aber je konkreter sie wird, umso mehr beginne ich mit der Figur eins zu werden und diese Gefühle wirklich zu fühlen. Und dann habe ich mich, als es speziell um die Trauer ging, auch erinnert. Ich habe mich daran erinnert, wie es mir ging, als meine jüngere Tochter, die einen Impfschaden erlitten hat und seither schwer geistig behindert ist. Und das war zwar nicht kein Tod, und dennoch gab es einen Trauerprozess, der ganz ähnlich verlief, weil ich natürlich mein gesundes Kind verloren hatte und mit einem schwerbehinderten Kind nun weiterlebte. Und ich hatte das lange, lange, lange auch wirklich verdrängt. Ich konnte mich lange Jahre gar nicht erinnern an diese Zeit. Es war wie ausgelöscht. Und jetzt habe ich mich dann wieder bewusst erinnert. Und das hat mich in genau dieses Trauergefühl dann eben hineingebracht, dass Linda so oder so ähnlich auch durchlaufen hat. Also ich rede so, als gäbe es die Figur, aber für mich gibt es die Figur. Die ist für mich ganz real, auch wenn sie nur im Buch steht. Das hat vermutlich geholfen, einmal so stark getrauert zu haben, um es beschreiben zu können. Und doch ist es natürlich was anderes. Ob ein Kind überlebt oder ob ein Kind gestorben ist, sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, das will ich gar nicht vergleichen. Aber Trauerprozesse an sich laufen oft sehr ähnlich ab. Ja, und das hat mich ziemlich mitgenommen. Das Schreiben dieses Buchs hat mich selbst sehr mitgenommen und ich musste auch immer wieder Pausen machen. Also vor allem im ersten Teil des Buchs, als es scheinbar keine Besserung gibt und diese Abwärtsspirale sich immer nur weiter nach unten bewegt. Das habe ich selber kaum ausgehalten, aber ich wollte es auch nicht künstlich an irgendeinem Punkt plötzlich in eine positive Richtung treiben. Das könnte ich natürlich, ich habe ja die Macht, ich bin ja die Autorin und ich habe die Figur erschaffen. Aber es fühlte sich immer falsch an, schon vorher rauszugehen aus diesem Schmerz. Also ich, die Figur, wir mussten da durch. Wir mussten sozusagen den Kelch bis zur Neige leeren. Und erst dann konnte es ein Aufwärts geben. Und ich habe mich eine ganze Weile von diesem Buch erholen müssen. Mir ging es auch wirklich nach dem Beendigen des Textes nicht gut. Das hatte ich so noch nicht gehabt bei keinem meiner Bücher, dass ich derart lang gebraucht habe, um mich davon seelisch wieder zu erholen. Und bin ganz froh, dass es fertig ist, dass ich mich jetzt erstmal sozusagen nur noch so theoretisch damit beschäftigen muss, als nachträglicher Interpretin eines Textes.
Ich glaube, für den Text, und das soll jetzt überhaupt nicht zynisch klingen, hat es einen tollen Effekt, weil man nämlich wirklich ganz tief dran ist. Es ist ganz authentisch, nah und erlebt. Weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben aus einer eigenen Trauererfahrung geschöpft, um diesen Text zu schreiben. Und ich sage, das merkt man diesen Text an. Man spürt diese Kenntnis von so einem Gefühlszustand, diese unendliche Trauer, die hier beschrieben wird. Aber dann eben auch die kleinen Schritte zu mehr Hoffnung. Und das ist in Ihren Büchern ja immer so, Frau Krien. Also auch in Die Liebe im Ernstfall war es schon so, dass es trotzdem immer Hoffnungsschimmer gibt und Schritte in ein Trotzdem, das Wort Trotzdem taucht hier auch auf in Mein drittes Leben, denn die Protagonistin Linda, die gewinnt eine neue Freundin dazu, Natascha. Und die beiden haben irgendwann eine Unterhaltung, in der sie sich über dieses Trotzdem unterhalten, das immer weitermachen. Ist das ein Gefühl, das Sie auch kennen?
Ja, das kenne ich. Und das kommt jetzt nicht nur aus meiner eigenen Trotzdem-Erfahrung, sondern auch ein bisschen aus einem anderen Buch. Ein Buch, das mich seit sehr vielen Jahren begleitet. Eines der wichtigsten Bücher für mich, das ich je gelesen habe. Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl. Und da ist das trotzdem sozusagen im Titel, dass man in jeder Lebenssituation, völlig unabhängig davon, was passiert ist, kann man sich so oder so zu den Dingen einstellen. Also man kann hadern, verzweifeln, jammern, klagen. Oder man kann fragen, was soll ich hier lernen und wie kann ich weitermachen? Und ohne dieses Trotzdem wäre ich damals mit meiner Tochter wahrscheinlich auch in tiefe Verzweiflung gesunken. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben das in sich, dieses Trotzdem. Wir wollen ja leben und wir wollen auch wieder glücklich werden. Und wir alle haben, glaube ich, sehr viel mehr Kraft in uns, als wir manchmal glauben. Wenn dann die Dinge passieren, von denen wir vorher denken, die würden wir nicht überstehen, überstehen wir sie. Und nicht nur meine Figur, sondern die meisten Menschen, glaube ich, sind dazu fähig. Genau, also in diesem Trotzdem liegt ein unglaublicher Trost, finde ich, und eine große Hoffnung.
Und dieses Trotzdem bei Viktor Frankl, den Sie gerade nannten, das ist natürlich sehr beeindruckend, denn der war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und das richtig einsortiere, im Konzentrationslager und hat ganz unmenschliche Erfahrungen machen müssen.
Genau, er war in verschiedenen Konzentrationslagern, unter anderem auch in Auschwitz. Er hat einen Großteil seiner Familie dort verloren und also eigentlich unvorstellbar, wie man dann so eine Haltung entwickeln kann. Und er beschreibt in diesem Buch, dass er sich trotzdem nie als Opfer gesehen hat, obwohl er war natürlich ein Opfer, er konnte dort nicht weg, er war gefangen. Aber es ging um die Haltung, es ging um seine innere Haltung, die er die ganze Zeit zu diesem Ereignis aufgebaut hat und immer diese Frage im Kopf behalten: Was soll ich lernen? Was soll ich daraus für Schlüsse ziehen? Und er hat dann eben dieses unglaubliche Buch geschrieben, was, glaube ich, Millionen Menschen auf der Welt noch immer bewegt und Millionen Menschen hilft, weiterzumachen, weil man weiß, das alles ist dem Menschen möglich. Es ist einem Menschen sogar möglich, in einer völlig ausweglosen Situation eine solche Haltung zu wahren. Und ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen Vorbilder. Wir müssen wissen, was der Mensch alles in sich trägt. Er trägt natürlich das tief Böse in sich, aber er trägt auch diese unfassbare Möglichkeit in sich, gut zu sein und weiterzumachen und Hoffnung zu haben und für andere da zu sein. Alles, was Viktor Frankl auch im Konzentrationslager gemacht hat, er hat die ganze Zeit anderen Häftlingen beigestanden, mit ihnen sein Essen geteilt, ihnen auch, also vor allem seelischen Beistand geleistet und diese ganze Bandbreite an Möglichkeiten tragen wir in uns und vielleicht auch eine Aufgabe im Leben, sie möglichst auszuschöpfen, diese Möglichkeiten.
Sie haben ja in dem Buch Die Liebe im Ernstfall auch schon das Thema Impfschaden tatsächlich verarbeitet. Also Sie haben ja eben selber berichtet, wie die Situation bei Ihnen zu Hause ist. In Die Liebe im Ernstfall gibt es eine Frau, die ihre Tochter verliert durch einen Impfschaden, anders als bei Ihnen. Und jetzt bei Mein drittes Leben taucht eine Frau auf, das ist die neue Freundin der Hauptfigur von Linda. Und zwar heißt diese Freundin Natascha. Und diese Natascha ist auch Mutter, und zwar eines behinderten Kindes, einer Autistin. Haben Sie da auch auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können? Denn das ist auch eine Tochter, die bereits größer ist, die wohl sehr musikalisch ist. Auch das haben Sie in Interviews schon gesagt, dass das bei Ihrer Tochter wohl auch der Fall ist. Mhm. War das so ein bisschen so ein Heranrobben auch an Ihre eigene Tochter?
Ja, ein bisschen. Also ich habe schon öfter mal versucht, über tatsächlich unsere Geschichte etwas zu schreiben. Das ist mir nie gelungen und ich glaube, das wird mir auch nie gelingen. Und jetzt in diesem Buch war plötzlich war die Gelegenheit, etwas über dieses Thema zu sagen, ohne von mir selbst erzählen zu müssen. Und dieses Kind, diese Tochter, die da beschrieben wird im Buch, Nine heißt sie, die ähnelt meiner Tochter in gewisser Weise. Sie gibt auch Eigenschaften, die sich total unterscheiden, aber es ist ein bisschen dran an dem, was ich kenne. Und das, was Natascha als Mutter erlebt, das kenne ich natürlich. Ich weiß natürlich, was das heißt, mit einer erwachsenen, schwerbehinderten jungen Frau zu leben, was das alles für Probleme und Sorgen und Zukunftsängste mit sich bringt. Und da konnte ich natürlich aus dem Vollen schöpfen. Und das habe ich auch getan, klar. Da war jetzt nicht so viel Recherche nötig, sondern da muss ich mir einfach nur meinen Alltag anschauen.
Das Buch beginnt mit einem sehr starken Bild. Da stürzt sich ein Bussard aus der Luft auf eine Henne. Denn Linda ist aus Leipzig geflohen in ihrer Trauer und hat den Hof übernommen einer anderen Frau, die verstorben ist. Und Linda kümmert sich da um den Hund, um die Tiere. Und es ist sehr sinnbildlich, dieser Anfang, wie diese Henne dann, obwohl sie angegriffen wurde, wieder aufsteht. Und dann steht da, sie hatte nur ein paar Federn gelassen. Und dann dachte ich, was für ein starkes Bild, denn die Protagonistin, die hat alles andere als nur ein paar Federn gelassen, oder? Wie kam es zu diesem Anfangsbild?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das war einfach da. Also das ist oft beim Schreiben, das sind die besten Momente beim Schreiben, dass ich nicht weiß, wo das, was ich schreibe, herkommt. Das ist einfach da, dieses Bild war da. Und dann, ich kann dann wirklich auch nur nachträglich interpretieren, warum das so Eingang gefunden hat in den Text. Also Schreiben ist nicht so ein planvoller Prozess, wie man, oder bei mir nicht, ich weiß nicht, wie andere das machen, nicht so planvoll, wie man sich vielleicht vorstellt. Das ist wirklich eine Abenteuerreise. Also ich beginne und weiß ganz oft nicht, was als nächstes passiert. Und dann kommen Bilder und ich schreibe sie einfach auf. Ich denke mir die nicht aus. Es ist ziemlich, es ist wirklich unabsehbar. Und es gibt immer so einzelne Passagen, wie gerade wo es um das Thema Behinderung geht. Ja, da nimmt man dann schon irgendwie die Dinge, die man kennt und aus dem Alltag. Aber weitestgehend sind diese Figuren entstanden, ohne dass ich genau sagen könnte, wo sie herkommen und warum sie jetzt so sind, wie sie sind. Mhm. Sie sind dann einfach, sie stehen dann da. Und es läuft wie ein Film vor mir ab und diesem Film folge ich mehr oder weniger. Und das hat was, das ist ein mystischer Prozess, nach wie vor, immer wieder.
Das heißt, diese Figuren geistern auch durch das Café hier im Hugendubbel, wo wir gerade sitzen, nehme ich an, weil ja einige hier wahrscheinlich weitergeschrieben wurden.
Ja, genau, kann man so sagen. Also ich spreche auch mit denen, möglichst nicht in der Öffentlichkeit, ist mir aber auch schon passiert. Aber wenn ich zu Hause bin und ich weiß, ich bin alleine und ich bin am Schreiben, dann führe ich Gespräche mit ihnen. Und da lerne ich sie kennen, da weiß ich, welche Haltung sie zu bestimmten Dingen einnehmen, zu bestimmten Themen. Und das ist manchmal wirklich, ich spreche dann tatsächlich zwei Rollen. Ich spreche dann die Figur und ich bin ich bin die Autorin, ich spreche eben mit der Figur und bin, es wirkt, glaube ich, sehr verrückt, wenn man das sehen könnte. Aber es ist notwendig.
Sie haben dieses Buch in zwei Teile geteilt. Teil 1 spielt in einem kleinen Dorf an der Bundesstraße, etwa 40 Minuten außerhalb von Leipzig. Und Teil 2 spielt wieder in Leipzig, wo die Hauptfigur wieder zurückgeht. Dieser erste Teil, in dem die Hauptfigur so eine Art archaisches Leben lebt fast, also mit so einem ganz rhythmisierten Leben. Es geht wirklich um Tiere versorgen, möglichst irgendwie zu Schlaf kommen, essen, spazieren gehen. Hatten Sie für diesen Ort, der sehr interessant beschrieben ist, ein reizloses, zweigeteiltes Straßendorf heißt es im Buch, hatten Sie für diesen Ort eine Art Vorbild im Kopf?
Ja, also ich bin durch verschiedene Dörfer im Leipziger Umland, also vor allem so im Leipziger nördlichen Umland gefahren. Da gibt es ein paar hübsche Dörfer, aber es gibt auch ein paar ziemlich scheußliche Dörfer. Und dieses Dorf ist sozusagen eine Mischung aus verschiedenen Orten. Das gibt es so nicht. Aber es gibt natürlich Dörfer ganz in der Nähe des Flughafens, wo nachts die großen DHL-Flugzeuge drüber rauschen und einen unglaublichen Lärm verursachen und die Bundesstraße durchgeht und immer noch keine Umgehungsstraße gebaut wurde. Na, diese Orte kennen wir alle, durch die fährt man durch und lässt sie schnell hinter sich und die gibt es hier auch. Und aus verschiedenen dieser Dörfer ist dann dieses eine Dorf entstanden.
Ist Ihnen so ein Leben auf dem Hof mit Tiere versorgen und so weiter vertraut? Hatten Sie auch sowas schon mal erlebt?
Also ich komme aus einem ganz kleinen Dorf mit weniger als 300 Einwohnern. Wir hatten jetzt keinen Hof in dem Sinne, aber ein Haus mit Garten und Tieren. Also es gab Hühner, Tauben, Hasen, es waren auch Schlachttiere. Also die Tiere, die wir hatten, die kamen halt am Sonntag wirklich auf den Tisch. Wir hatten kein sentimentales Verhältnis zu unseren Tieren. Nicht mal zu dem Hund. Der Hund lag an der Kette und hat gebellt, wenn jemand ans Tor kam. Und das war, glaube ich, noch wirklich noch anders, so 70er Jahre, Dorf, DDR. Und also mir ist es sehr vertraut, dieses, ja, etwas Eigenes im Garten etwas anbauen und irgendwie Tiere haben und versorgen. Ich hätte das auch gerne wieder, aber es ist mit meiner Tochter irgendwie nicht möglich. Eigentlich ist es ein Leben, das mir sehr entgegenkommt. Ich vermisse das. Hätte ich andere Möglichkeiten, glaube ich, wäre ich längst in irgendein Dorf zurückgekehrt. Dann würde ich vermutlich nicht mehr in der Stadt leben. Aber ja, es ist, wie es ist.
Hätten Sie Lust, eine kleine Passage zu lesen?
Ja.
Aus Mein drittes Leben? Und Sie dürfen aussuchen, ob aus dem ersten oder aus dem zweiten Teil, wie Sie mögen.
Also ich könnte einfach den Anfang lesen oder ich lese ein Stück von weiter hinten, weil da kommt ein ziemlich wichtiger Satz vor. Ich glaube, der zentrale Satz des ganzen Buchs.
Nach der Anmoderation möchten wir das natürlich hören.
Gut.
Vielleicht müssen wir noch klären, dass Ihr Mann Richard heißt, genau. Weil den haben wir noch nicht erwähnt.
Der ist aber sehr, sehr wichtig. Ja, den müssen wir dringend erwähnen. Dringend. Der ist wirklich zentral. Ne? Wieso haben wir ihn eigentlich bisher überhaupt nicht erwähnt?
Wir kommen jetzt dazu.
Genau, also ja, genau. Richard kommt an dieser Stelle vor und wir steigen ein in eine Stelle im Buch, wo Richard sich eigentlich gewünscht hatte, dass Linda mit ihm zum Geburtstag seiner Mutter kommt. Also die beiden leben ja im Moment getrennt, er in der Stadt, sie im Dorf. Aber es gibt natürlich Kontakt und die beiden sind auch immer noch verheiratet. Und sie ist nicht mitgekommen zu diesem Geburtstag, da steige ich ein. Ingrid ist ohne mein Beisein 80 geworden. Während sie ihre Gäste bewirtete, pflanzte ich Kräuter in ein altes Keramikspülbecken, das jemand zum Mitnehmen vors Haus gestellt hatte. Während sie mit ihrer Gästeschar den traditionellen Spaziergang durch Weimar machte, mit einem Abstecher zu Goethes Gartenhaus, setzte ich Gladiolenzwiebeln an verschiedene Stellen im Garten. Es geht nur noch um dich, schreibt Richard heute. Um niemanden sonst. Ich verzichte darauf, ihm den Unterschied zwischen nicht wollen und nicht können zu erklären. Hätte meine Kraft gereicht, wäre ich hingefahren und hätte meine Schwiegertochterpflicht erfüllt. Doch gestern Morgen gelang es mir nicht einmal, vom Frühstückstisch aufzustehen. Wie festgeklebt saß ich da. Meine Füße wurden kälter und kälter und meine Glieder versteiften sich. Kaya jaulte ein Klagelied, kratzte an der Tür, wollte raus. Aber ich saß da und stand nicht auf. Bis zur Mittagszeit schaffte ich es, mich anzuziehen und mir die Zähne zu putzen. Danach schlief ich eine Stunde und das Erwachen war keine Freude. Ich weiß, wann es sich lohnt, zu kämpfen und wann nicht. Ich kenne meine Bestände. Aus einem leeren Depot ist nichts zu holen. Warum er wütend ist, begreife ich nicht. Ich tue doch, was ich kann. Mir war nicht klar, wie abhängig ich von seinem Verständnis bin. Er ist der Einzige, der sie auch verloren hat. Der Einzige, dessen Gefühle meinen gleichen. Und sein kluges Herz schenkt ihm meistens die richtigen Worte. Als der Krebs bei mir ausbrach und ich die Krankheit für die Erlaubnis hielt, mich aufzugeben, sagte er, ich kann dich nicht auch verlieren. Als ich ihm nichts zu antworten wusste, fügte er einen Satz hinzu, den ich bis heute in mir trage. Wenn dein Leben nur im Glück einen Sinn hatte, dann hatte es nie einen Sinn. Vor Sonja bin ich ein eigenständig fühlender, doch unvollendeter Mensch gewesen, ein Individuum ohne Zusammenhang. Ab ihrer Geburt war mein Lebensglück ihrem unterworfen. Von Beginn an und bis über ihr Ende hinaus bin ich das, was sie ist. Glücklich unglücklich, ängstlich, traurig, euphorisch, lebendig oder tot. Denn wenn ein Kind geht, nimmt es dich mit. Es lässt nicht mehr von dir zurück als eine welke Hülle. Ob es den Müttern aller Zeiten so gegangen ist, half die schiere Zahl der Kinder, konnte man eines von sechsten leichter gehen lassen, weil fünf übrig blieben, waren die Herzen härter und der Lebenswille stärker? Früher war es ein Unglück, wenn eine Familie nur ein Kind bekam. Heute ist es eine Entscheidung. Mit nur einem Kind bleiben die Freiheiten groß. Mit keinem Kind sind sie grenzenlos. Doch ohne das Gebundensein ist das Freisein ohne Wert. Wir Ein-Kind-Mütter sind seltsame Wesen. All unsere Erwartungen und unsere ganze Liebe stecken wir in diesen einzigen Spross. Wir sind waghalsige Spielerinnen. Wir setzen alles auf eine Karte. Und dann, rien ne va plus. Ich habe das Spiel verloren.
Vielen Dank. Das bewegt mich schon beim Zuhören wieder, muss ich gestehen. Bewegte Literaturredakteurinnen, die Interviews nicht mehr führen können, weil ihnen die Stimme wegbricht. Nein, vielen Dank, Daniela Krien, für den Auszug aus Ihrem neuen Roman »Mein drittes Leben«. Sie haben vorher angekündigt, es gibt einen zentralen Satz in dieser Passage. Ist es der mit dem Glück und genau. dem Sinn?
Genau. Richard sagt, wenn dein Leben nur im Glück einen Sinn hatte, dann hatte es nie einen Sinn.
Wann war für Sie klar, das ist der zentrale Satz dieses Buches?
Als ich ihn geschrieben habe. Mhm. Da wusste ich, weil ich frage mich beim Schreiben auch die ganze Zeit, was ist eigentlich, worum geht es hier eigentlich? Ne? Geht es, und als dieser Satz hier wusste ich, darum geht es. Es geht um Sinn. Es geht darum, was macht unser Leben sinnvoll? Und ist das nur, ist ein Leben nur sinnvoll, wenn man sozusagen glücklich und zufrieden lebt? Oder liegt auch ein Sinn darin im Leid und im Aushalten und in der Trauer, in allem? Und natürlich tut's das. Wir wissen das theoretisch, aber in der Praxis fällt es ist dennoch oft schwer, in dem Moment dann zu sehen, in dem Moment, wo wir leiden und in dem wir leiden. Und das ist ihre Aufgabe, das ist Lindas Aufgabe, das zu lernen. Das ist auch mein, glaube ich, jedermanns Aufgabe, denn es kommt auf uns alle mehr oder weniger zu, spätestens wenn es ans Sterben geht. Ich denke, das alles ist auch eine Einübung in den letzten Akt, in den Tod, das Akzeptieren, Hinnehmen des Todes und so würdevoll wie möglich diesen letzten Schritt zu gehen. Alles läuft darauf hinaus. Wir werden geboren, um irgendwann wieder zu sterben. Darum ist dieser Satz so zentral, ja.
Ich glaube, dass sich viele auch verstanden gefühlt haben werden nach der Lektüre dieses Buches. Vielleicht sind Ihre Bücher auch deswegen so erfolgreich, unter anderem, weil Sie solche existenziellen Wahrheiten in Worte fassen, das ist ja das Schönste, was Literatur vermag, dass man sie liest und denkt, ja genau, aber ich hätte es so nicht ausdrücken können. Und das gelingt Ihnen immer wieder auch mit diesem Satz. Und ich muss gerade denken an eine tolle Kollegin von mir, die gerade ihren Sohn verloren hat, auf sehr tragische Weise, die jetzt kürzlich zu mir gerade sagte, weißt du, Anne-Dore, ich lese gerne Bücher, weil da muss ich nicht antworten. Das ist mir manchmal lieber als Gespräche mit Menschen, weil Menschen oft nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Und auch das ist Thema Ihres Buches, Frau Krien. Denn es gibt eine Freundin dieser Linda, dieser Mutter, die ihre Tochter verliert, die hat Probleme damit umzugehen. Und diese Freundschaft zerbricht tatsächlich daran.
Ja. Also ich glaube, das ist gar nicht so unüblich. Also wir haben unglaubliche Angst vor Menschen, die trauern. Das geht selbst mir so. Ich kenne beide Situationen. Ich finde es auch sehr schwierig, das Richtige zu sagen oder zu tun. Also habe mittlerweile gelernt, dass man gar nicht so viel sagen muss. Dass es einfach eigentlich völlig reicht, wenn man da ist und vor allem keine Tipps gibt. Also da erinnere ich mich noch daran, dass so Ratschläge, die mir so nutzlos erschienen, ganz schrecklich waren, dass ich mich von diesen Menschen dann auch abwenden musste, die irgendwie meinten, eine Idee zu haben, wie ich damit besser umgehen könne. Denn das, niemand weiß es. Man muss es, letztendlich muss man es wirklich ganz, ganz allein bewältigen. Schön ist, wenn Menschen einfach da sind und wenn man sie braucht, wenn man auf sie zurückgreifen kann. Und meine Figur zieht sich auch deswegen völlig zurück, weil sie die Überforderung der anderen spürt und weil die Überforderung der anderen sie noch mehr belastet. Und sie geht also so weit weg wie möglich an einen Ort, wo auch keiner spontan mal vorbeikommt, weil sie dann nicht noch das Gefühl hat, den anderen eine Last zu sein. Sie kann also ganz in Ruhe traurig sein. Mhm. Das ist so auch ein Hauptgrund für ihre Flucht. Mhm. Keiner erwartet, dass es ihr jetzt doch wieder ein bisschen besser geht am nächsten Tag. Denn die Menschen erwarten das natürlich. Früher oder später, so nach etwa einem Jahr, wurde mir schon auch öfter bestätigt von Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, es ist so ungefähr ein Jahr, da wird das toleriert, dass man traurig ist und nicht leistungsfähig und so weiter. Und irgendwann ist dann schon diese Erwartung von außen, naja, jetzt muss es doch aber auch mal wieder gehen. Und natürlich muss es irgendwann wieder gehen, aber das liegt natürlich beim Trauernden selbst, wann dieser Zeitpunkt ist. Das kann niemand von außen irgendwie erzwingen oder hervorrufen. Und es stresst diejenigen, die in der Trauer stecken, wenn die Erwartungen so hoch sind. Meine Figur entzieht sich dem einfach konsequent.
Können Bücher Trost spenden?
Ja, absolut. Absolut. Also ich lese bestimmte Bücher immer und immer wieder, besonders in schwierigen Lebensphasen.
Welche? Eins hatten Sie ja schon genannt.
Genau, den Viktor Frankl, den habe ich wirklich schon, ich weiß gar nicht, wie oft gelesen. Und es gibt auch ein Buch, das habe ich mitgebracht, weil Sie haben mich gebeten, ein Buch mitzubringen. Das ist kein Roman und auch keine persönliche Geschichte. Das ist ein ganz theoretisches Buch von einem leider bereits verstorbenen Philosophen, von Robert Spähmann, Moralische Grundbegriffe. Also es ist sozusagen eine theoretische Klärung von Begriffen, die wir ständig verwenden und uns aber gar nicht so viele Gedanken immer darüber machen, was die eigentlich wirklich bedeuten. Sowas wie Gut, Böse, Lustprinzip, Realitätsprinzip, Eigeninteresse, Wertgefühl. Gelassenheit, ganz wichtiger Punkt. Ein Kapitel, wo ich immer wieder reinlese, was das eigentlich heißt. Und da geht es im Kapitel Gelassenheit geht's auch um Schicksal, was eigentlich Schicksal ist, wie wir es gut annehmen können. Das ist ein Buch, von dem ich mir wünschen würde, dass es Schullektüre wäre. Also man versteht, wenn man dieses Buch liest, Dinge, die würde man jetzt erstmal mit diesem Buch gar nicht in Verbindung bringen. Zum Beispiel, was die politisch Rechte und was die politisch Linke ausmacht. Mhm. Auch da gibt es ein Kapitel. Mhm. Die eine Seite folgt eher dem sogenannten Realitätsprinzip, die andere eher dem hedonistischen Lustprinzip und so weiter. Und wie sozusagen da zwei Lager entstehen, es erklärt unglaublich viel.
Ein flammendes Plädoyer von Daniela Krien, eins ihrer Lebensbücher als Empfehlung. In Orte und Worte von Robert Spähmann, Moralische Grundbegriffe, erschienen in der Beck'schen Reihe. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich habe auch einen kleinen Tipp für Sie mitgebracht. Ein Buch, das ich Ihnen leider noch nicht hinlegen kann. Das erscheint erst im September. Aber ich habe es auch gerade gelesen und finde es großartig. Und zwar das neue Buch von Ulrike Dräsner. Das heißt Zu lieben. Und die Bücher sind insofern miteinander verbunden, weil sowohl ihr Hörbuch vom aktuellen Roman als auch das von Ulrike Dräsner jeweils die Stimme von Nina Kunzendorf bekommen. Da gibt es schon mal eine auditive Verbindung. Aber ansonsten dachte ich, dass dieses Buch Ihnen vielleicht gefallen könnte, weil es so klug und aufgeweckt nachdenkt über die Frage, was Familie ist, was Verantwortung ist. Es geht um die Adoption einer sri lankischen Tochter. Eine Geschichte, die Ulrike Dräsner selber sehr gut kennt. Und in diesem Buch Zu lieben, da schreibt sie eben darüber, wie Liebe entsteht, was für absurde Situationen man zum Teil erlebt, wie viel man anzunehmen bereit ist. Und es geht sehr viel um Elternschaft und auch um Kindschaft. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es Ihnen gut gefällt. Von Ulrike Dräsner, das neue Buch Zu lieben, erscheint am 11. September.
Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Den werde ich auf jeden Fall vormerken.
Liegt dann bestimmt auch hier in diesem Buchladen, ganz in dem bestimmt. Wir gerade sitzen. Ich glaube, wir müssen aber abschließend jetzt doch nochmal, Frau Krien, über Richard sprechen. Den haben wir jetzt immer außen vor gelassen. Und Sie haben gesagt, über den müssen wir noch kurz reden. Richard ist der Mann, der Ehemann, der Partner von Linda in diesem Buch. Sie haben gemeinsam diese Tochter, die sie gemeinsam auch verlieren, aber die gehen sehr unterschiedlich mit der Trauer um. Da gibt es ja aber auch kein richtig und falsch. Da hatte ich den Eindruck, dass sie beide Wege, ohne darüber richten zu wollen, darstellen.
Genau, also da gibt es wirklich überhaupt keinen vorgefertigten Weg für Trauer. Das ist hochindividuell und Richard trauert genauso wie Linda um seine Tochter. Er ist nur etwas eher bereit, wieder nach vorn und nicht nur zurückzuschauen. Und er hat die Kunst. Er ist an sich ausgebildeter, bildender Künstler, Maler, arbeitet aber mittlerweile, weil er davon nicht leben kann, längst als Kunstlehrer in einem Gymnasium. Aber in seiner freien Zeit ist er trotzdem in seinem Atelier und malt seine Bilder. Und die Kunst, das können, glaube ich, alle Künstler bestätigen, ist einfach ein Ausweg aus allem.
Für Sie auch?
Für mich auch, ja. Ja, absolut. Weil man alle Gefühle, also es gibt eben diese Möglichkeit zur Sublimierung. Man kann alles umwandeln, man kann alles irgendwie in die jeweilige Kunst, die man eben macht, reinstecken und schauen, wie sich das dann verwandelt und etwas anderes daraus entsteht. Und damit ist es dann auch irgendwie verarbeitet. Also es ist auch eine Form von Selbsttherapie, künstlerisch tätig zu sein. Und das erlebt Richard als Heilfaktor.
Nun schreiben Sie viele Bücher über Brüche, über Schicksalsschläge und so weiter. Darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen heute. Und vielleicht ist es zu kurz gedacht, dass diese eigene Brucherfahrung auch politisch gesehen vielleicht da hineinspielt. Ist es so oder haben Sie darauf eine Antwort für sich gefunden, ob auch das Ende der DDR eine Rolle spielt in Ihrem Schreiben über Schicksal, über Brüche, dass ein Staat, ein politisches System plötzlich sich umstülpte?
Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Vielleicht noch beim ersten Roman, da spielte das noch eine größere Rolle. Jetzt denke ich, wenn ich schreibe, überhaupt nicht mehr an dieses Ende der DDR. Ich glaube, Brüche passieren überall, jedem Menschen. Wir erleben Brüche mehr oder weniger stark natürlich, ne? Manche Todesfälle zu beklagen und verlieren enge Angehörige. Bei manchen Menschen geht das Leben weitestgehend leidfrei durch, aber es ist eher selten. Also früher oder später kommt, glaube ich, bei uns, bei fast jedem ein tiefer Bruch. Deswegen, das interessiert mich einfach, das interessiert mich hauptsächlich am Leben.
Es gibt dieses schöne Lied, There is a crack in everything, that's how the light comes in.
Leonard Cohen,
genau. Das passt vielleicht ganz gut. Und ich fand auch das Motto sehr besonders von Ihrem Roman, Mein drittes Leben. Das ist nämlich von Gerhard Gundermann. Vielleicht möchten Sie es kurz lesen.
Wir wissen, dass alles, was kommt, auch wieder geht. Warum tut es dann immer wieder und immer mehr weh?
Gundermann, der berühmte Liedermacher, mit einem Auszug aus einem seiner Songs. Haben Sie für sich auf diese Frage eine Antwort gefunden?
Ja, weil es uns dem Tod näher bringt, mit jedem Mal. Also wenn wir einen Verlust erleiden in sehr jungen Jahren, dann liegt noch sehr viel Leben vor uns und wir haben vielleicht noch eine andere Sicherheit in uns, dass das auch wieder gut werden kann und dass was Neues kommt. Und in diesem Zitat steckt da eben, wenn man es immer und immer wieder erlebt, warum tut es dann immer mehr weh? Weil wir natürlich wissen, dass die Möglichkeiten sich verringern mit unserem fortschreitenden Leben. Die Dinge noch mal wieder gerade zu rücken oder zum Besseren wenden zu können. Und das führt wieder dahin zurück, was ich vorhin schon sagte. Das ist alles Vorbereitung auf den Tod. Und eigentlich ist das wahrscheinlich das Hauptthema auch meiner Bücher, denke ich mittlerweile. Darauf läuft alles hinaus und dafür zu lernen.
Ich glaube, eine der besten Vorbereitungen auf den Tod ist es auch zu lesen, zum Beispiel Daniela Krehns neuen Roman Mein drittes Leben. Liebe Frau Krehn, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Daniela Krehn im Gespräch über ihren neuen Roman Mein drittes Leben im Café der Buchhandlung Hugendubel in Leipzig. Anne-Dore, ganz schön bewegend war das, oder?
Ja, auf jeden Fall, Nadine. Und wenn ich nicht wüsste, dass du deine Stimme auf dem Festival verloren hast, würde ich denken, die klingt jetzt so, weil du das Gespräch so bewegend fandest. Wir hatten wirklich zwischendurch feuchte Augen. Also das ist eine durch und durch beeindruckende Autorin. Nicht nur als Schreibende, sondern ich finde auch als Person. Also wie sie das alles wuppt mit ihrer schwerbehinderten Tochter, darüber hat sie ja auch gesprochen, mit dem Schreiben, mit den Zeiten, wie sie das alles ausfüllt, mit dem Erfolg. Und wir saßen nach der Aufnahme, als das Mikrofon aus war, saßen wir noch weiter am Café und haben weitergequatscht über das Leben, die Kinder, die Liebe. Also es war wirklich für mich ein sehr, sehr bereichernder Austausch mit Daniela Krien und ich fühle mich sehr beschenkt.
Das klingt so. Und wem würdest du den Roman schenken, Mein drittes Leben? Für wen ist es der richtige, was meinst du?
Ja, eigentlich allen, muss ich sagen, weil jedes Leben ist nicht nur glücklich. Wir müssen alle irgendwann mit Verlusten umgehen, Krisen bewältigen. Und ich fand ihre Gedanken zum Umgang mit diesen Krisen sehr klug. Also mit dem Annehmen von Dingen, mit diesem Trotzdem, das sie beschreibt, das wir alle in uns tragen. Und das hat etwas Tröstendes. Also ich muss sagen, das ist jetzt wirklich mal Literatur, die Trost spenden kann.
Also Trost gibt es in Mein drittes Leben. Das ist der neue Roman von Daniela Krien. Erschienen ist er im Diogenes Verlag. Er hat 304 Seiten und kostet 26 Euro. Es gibt auch ein Hörbuch dazu, gelesen von Nina Kunzendorf. Diese Folge von Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen, unter anderem bei Apple Podcasts und in der ARD Audiothek.
Und da gibt es auch viele andere Podcasts über Kunst und Kultur und natürlich über Literatur.
Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich wünsche dir, liebe Nadine, dass du deine Stimme wiederfindest.
Danke.
Ich bin Anne-Dore Krohn und sage auch Tschüss für heute.
Bis bald.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.